HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Der Presse- und Publikumsandrang war riesig vor dem Frankfurter Landgericht, der Saal 8e voll besetzt. Der Grund: Frankfurts OB Peter Feldmann muss sich jetzt wegen Vorteilsannahme im Amt verantworten. Er soll unter anderem durch sein Amt dafür gesorgt haben, dass seine Ehefrau bei der AWO die Leitung einer Kita bekommen hat und dass sie übertariflich bezahlt wurde. Frank Angermund war für uns im Gerichtssaal.
Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann trägt einen dunkelgrauen Anzug, weißes Hemd und eine lila Krawatte, als er den Gerichtssaal 8e des Frankfurter Landgerichts betritt. In der Hand hat er einen Coffee-to-go-Becher. Obwohl er hin und wieder lächelt, ist ihm die Anspannung anzusehen. Nach dem Prozesstag verschwindet er, wie er gekommen ist, durch einen Hinterausgang.
Sag noch einen Satz. Ich würde mir eine faire, unvoreingenommene Klärung wünschen.
Doch zunächst gab es im Gerichtssaal eine Auseinandersetzung zwischen Feldmanns Anwalt David Hofferbert und dem vorsitzenden Richter. Hofferbert will, dass der Richter abgesetzt wird. Der Hintergrund: Der vorsitzende Richter ist mit der Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft verheiratet und diese hat die Pressemitteilungen zu den Ermittlungen gegen Feldmann verfasst, sagt Hofferbert.
Es stellt sich ja hier in dem Prozess die Frage, ob nicht bestimmte Presseerklärungen unmittelbar vor der Kommunalwahl zu einer Vorverurteilung in der Öffentlichkeit geführt haben, die es einem Strafgericht, unabhängig davon, wer das ist, schwerer macht, Herrn Feldmann freizusprechen.
Ob der vorsitzende Richter abgesetzt wird, entscheidet eine andere Kammer. Auch Staatsanwalt Johannes Schmidt will nach dem Prozesstag nur etwas zum Antrag sagen.
Der Verteidiger des Angeklagten hat vor Beginn der Hauptverhandlung einen Befangenheitsantrag gegen den vorsitzenden Richter gestellt. Diesen werden wir prüfen und bis morgen gegenüber dem Gericht dazu Stellung nehmen.
Vorher hat der Staatsanwalt eine sehr detaillierte Anklageschrift vorgetragen. Darin heißt es unter anderem, dass die ehemalige Wiesbadener AWO-Chefin Hannelore Richter bei einem Abendessen mit Feldmann und seiner damaligen Freundin und heutigen Ehefrau Zübeyde ihr den Leitungsposten in einer neuen Kita gegeben hat, inklusive höchster Gehaltsstufe und Dienstwagen, obwohl Zübeyde noch nicht fertig ausgebildet war. Im Gegenzug sollte Feldmann die Belange der AWO wohlwollend berücksichtigen. Die AWO-Chefin soll Feldmann per SMS aufgefordert haben, sich für die AWO einzusetzen, als es Ärger zwischen der AWO und der Stadt Frankfurt wegen der überhöhten Abrechnungen für zwei Flüchtlingsunterkünfte gab. Dazu Feldmanns Anwalt David Hofferbert.
Sie haben Verständnis dafür, dass man eine Anklageschrift von knapp 50 Seiten nicht innerhalb von 3 Sätzen widerlegen kann und ich auch nicht in der Lage bin, Ihre Frage mit 2 Sätzen so zu beantworten, dass man es wirklich versteht.
Am nächsten Verhandlungstag wird Oberbürgermeister Peter Feldmann sich einlassen und zu den Vorwürfen Stellung beziehen. Insgesamt sind 6 Prozesstage angesetzt. Während des Verfahrens findet ein Bürgerentscheid gegen den Frankfurter OB statt. Die Stadtverordneten haben ihm mit großer Mehrheit wegen des Korruptionsprozesses das Vertrauen entzogen. Die Frankfurter Bürger müssen dies allerdings am 6. November noch bestätigen oder eben nicht. Aus diesem Grund demonstrieren vor dem Landgericht Mitglieder der Jungen Union und der CDU, wie der Stadtverordnete Albrecht Kochsieg.
Gerade wird die Buchmesse eröffnet und gleichzeitig findet dieser Prozess hier statt. Das ist für das Image von Frankfurt eine Katastrophe. Für uns ist es peinlich. Wir brauchen einen kompletten Neustart und das gelingt nur durch eine Abwahl von ihm.
Am 27. Oktober wird der Prozess vor dem Frankfurter Landgericht fortgesetzt.
Der Prozess gegen Frankfurts OB Peter Feldmann ist gestartet. Frank Angermund war im Gerichtssaal dabei. In vielen Wirtschaftsbereichen fehlt Personal. Massiv betroffen ist auch die Deutsche Post DHL Group. Am Rande einer Betriebsversammlung in Offenbach ist deutlich geworden, beim gelben Logistikkonzern arbeiten viele Beschäftigte am Anschlag. Und in der nahenden Vorweihnachtszeit wird die Belastung etwa in der Brief- und in der Paketzustellung nochmal kräftig steigen. HR Info Hessen Reporter Wolfgang Hetfleisch über die Post, die unter dem Personalmangel ächzt.
Menschen verbinden, wo immer sie sind, und ihr Leben positiv beeinflussen. Das ist Leben und Arbeiten bei Deutsche Post und DHL. Möchtest du ein Teil davon werden?
Klingt verlockend. Aber der hübsche Werbeclip, mit dem die Deutsche Post DHL Group um Personal wirbt, scheint bislang nicht die erhoffte Wirkung zu entfalten. Beschäftigte der Niederlassung Frankfurt, die sich zu einer Betriebsversammlung in der Offenbacher Stadtteile getroffen haben, berichten von massiver Überlastung. Überstunden seien die Regel.
Ich komme meistens eine Stunde früher oder ich bleibe eine Stunde länger. Das sind keine Leute da. Wir haben wirklich sehr wenig Personal.
Umso mehr müssen alle schultern. Viele werden krank.
Durch Corona sowieso. Wenn man dann erkältet ist, sollte man zu Hause bleiben, aber man bleibt meistens nur zu Hause, wenn man Fieber hat und dann kommt man wieder.
Auch damit lässt sich aber nicht vollständig verhindern, dass die Kundschaft die Probleme zu spüren bekommt. So wie in Neuansbach im Taunus, wo Melanie Friedrich als Zustellerin arbeitet.
Briefe und Pakete müssen da teilweise dann auch liegen bleiben. Der Arbeitgeber fordert natürlich, dass die nachzuweisenden Sendungen dann vorrangig zugestellt werden. Es wird immer darum gebeten, dass man auf seinen freien Tag verzichtet. Also die Situation spitzt sich schon langsam zu.
Der Blick in den Kalender macht's nicht besser.
Die Anspannung steigt jetzt langsam unter den Kollegen. Ja, wir haben natürlich Angst, dass wir das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr nicht mehr bewältigt bekommen. Also das ist schon so, dass man da mit Bauchschmerzen morgens aufsteht.
Das gehe vielen der rund 5.500 Beschäftigten so, die zur Niederlassung Frankfurt gehören, sagt deren Betriebsratsvorsitzender Joachim Krusch.
Die Situation hier ist so kritisch, dass wir zurzeit nicht genügend Personal haben, um jetzt die Bezirke immer vollständig zu besetzen, wird sich natürlich noch verschärfen in der Weihnachtszeit. Das führt zu Überlastung, Verzicht auf freie Tage und die Kollegen sind jetzt schon am Limit.
Die Menge an offenen Stellen, die allein im Großraum Frankfurt angeboten werden, zeigt, dass sich der Brief- und Paketriese bei der Personalsuche zurzeit schwer tut. Kein Wunder, findet Andrea Kurtschisch. Die stellvertretende Bundesvorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sagt, das Selbstverständnis des Konzerns als Arbeitgeber sei überholt.
Die glauben, die Menschen kommen nach wie vor und stehen Schlange. Die haben aber mittlerweile einen Arbeitsmarkt, der ist für Arbeitnehmerinnen ganz gut. Das heißt, sie können sich ihre Jobs aussuchen und das hat die Post augenscheinlich noch nicht erkannt.
Die Jobs in den Brief- und Paketzentren und bei der Zustellung sind hart und die meisten davon werden nicht übermäßig gut bezahlt. Zustellerin Melanie Friedrich macht sich keine Illusionen.
Es kommen einfach keine Bewerbungen rein. Die Arbeitsbedingungen und natürlich auch das Gehalt fordern natürlich die Leute auch auf, sich umzuorientieren. Und dementsprechend verlassen uns auch viele Kollegen.
Klingt ganz so, als wäre es eine gute Idee, die Weihnachtspost frühzeitig auf die Reise zu schicken. Nicht nur aus Frankfurt und Umgebung. Das Personal ist bundesweit in vielen Brief- und Paketzentren knapp.
Hohe Belastung bei der Postzustellung durch Personalmangel, Wolfgang Hetfleisch berichtete. Weil er homosexuell ist, fürchtet ein Mann aus Algerien in seinem Heimatland um sein Leben. Er ist deswegen vor 3 Jahren nach Hessen geflohen. Wir hatten bereits über seinen Fall berichtet und hier kämpft er weiterhin gegen seine Abschiebung. Bisher jedoch ohne Erfolg, denn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge will dem homosexuellen Mann kein Asyl in Deutschland gewähren. Eine neue Entscheidungspraxis bei Asylverfahren von queeren Geflüchteten aber, die könnte seine Chance auf Asyl jetzt erhöhen. HR-Inforeporterin Sophia Luft.
Knapp 2 Monate ist es her, dass Abdelkarim Benjeri Ousedjerari im Kampf gegen seine Abschiebung erneut zurückgewiesen wurde.
Das ist ein Riesenschlag ins Gesicht, klar. Ich fühle mich irgendwie halt im Stich gelassen.
Der 35-Jährige hatte erfolglos vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt gegen das BAMF, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, geklagt. Das hatte zuvor seinen Asylfolgeantrag abgelehnt. Das Gericht bestätigte diese Entscheidung. Kein Asyl in Deutschland für den homosexuellen Mann aus Algerien.
Also in meiner Heimat war ich nicht geschützt und hier werde ich nicht geschützt. Es ist halt nicht leicht.
Im Moment lebt der junge Mann in einer Unterkunft für queere Geflüchtete in Frankfurt. Dort macht er eine Ausbildung zum Elektriker und wird hier derzeit geduldet. Geht es nach dem BAMF, soll er aber in sein Heimatland abgeschoben werden. Ein Land, in dem Menschen um ihr Leben fürchten müssen, weil sie queer sind, sagt Abdelkarim.
Die Gesellschaft und die Regierung sind strikt klar dagegen und wie soll ich sagen, es endet entweder mit einem Gefängnis oder mit dem eigenen Leben.
Das BAMF bewertet diese Situation anders. Von einer flüchtlingsschutzrelevanten Verfolgung sei für Homosexuelle in Algerien nicht auszugehen. Homosexualität werde in Algerien nur dann strafrechtlich relevant, wenn diese offen ausgelebt wird. Sonst seien keine Probleme zu erwarten, so die Argumentation der Behörde. Eine Begründung, die Abdelkarims Anwalt Jonathan Leuschner scharf kritisiert.
Damit wurde ihm ja sehr deutlich signalisiert, naja, leb du bitte doch bloß geheim und dann passiert dir nichts. Und dass das Quatsch ist, dass das nicht mit der Rechtsprechung vereinbar ist, haben wir die ganze Zeit weiter vorgetragen, aber das BAMF bewegt sich nicht wirklich.
Eine neue Dienstanweisung an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge könnte dem Fall jetzt wieder Aufwind geben. Denn seit dem 1. Oktober gibt es neue Vorgaben bei Asylverfahren von queeren Geflüchteten. Eine Initiative von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Auf HR-Anfrage bestätigt das BAMF:
Die Dienstanweisung stellt ausdrücklich klar, dass LSBTIQ-Schutzsuchende in keinem Fall auf ein diskretes Leben im Herkunftsland verwiesen werden dürfen.
Bei der Gefahrenprognose sei ab jetzt immer davon auszugehen, dass die sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität im Herkunftsland offen gelebt wird. Das gelte auch für noch laufende sowie rechtshängige Asylverfahren. Ein Hoffnungsschimmer für Abdelkarim, sagt sein Anwalt. Sein Verfahren liegt derzeit in zweiter Instanz vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel.
Wenn das BAMF sich daran hält, was es jetzt in seiner eigenen Dienstanweisung stehen hat, dann kann es im Fall von Karim nur eine Entscheidung geben, und das ist eine Abhilfe, und das ist die Zuerkennung des Flüchtlingsschutzes.
Ob das BAMF ebenfalls zu dieser Erkenntnis kommt, könne er schwer abschätzen. Abdelkarim zumindest will die Hoffnung noch nicht aufgeben und weiterhin gegen seine Abschiebung kämpfen. Für ein freies, buntes und sicheres Leben in Deutschland.
Geänderte Praxis bei Asylverfahren. Sophia Luft über eine mögliche neue Hoffnung für queere Geflüchtete in Hessen. Und nun werfen wir einen Blick nach Darmstadt. Die Stadt Darmstadt hat eine lange Tradition mit Wissenschaft und Kunst. Diese beiden Welten lässt der Verein Kultur einer Digitalstadt momentan aufeinanderprallen. Für das Projekt Artist in Science Residence wurden aus rund 160 Bewerbungen 3 Kunstschaffende ausgewählt für ein 6-wöchiges Stipendium. Die Auserkorenen beziehen das Atelierhaus auf der Mathildenhöhe und widmen sich auf künstlerische Weise Themen der Wissenschaft in Kooperation mit Darmstädter Forschungsinstituten. Seit ein paar Wochen wohnt die Hamburger Künstlerin Swantje Günzel im Atelierhaus. Sie widmet sich dort in ihrer Arbeit zusammen mit dem Europäischen Satellitenkontrollzentrum dem wachsenden Problem des Weltraumschrotts. HR-Inforeporter Raphael Stübig hat sie auf der Mathildenhöhe besucht. Ja,
Swantje Günzel wickelt eine gerahmte Buchseite aus. Sie stammt aus dem Buch Das neue Universum aus dem Jahr 1964.
Und da wird eben die Situation der Objekte, die im All unterwegs sind, beschrieben, mit dem Hinweis, dass, wenn man sie alle erfassen würde, man auf 20 engzeilig beschriebene Schreibmaschinenseiten käme.
Das würde heute bei weitem nicht mehr reichen. Allein die Zahl der größeren Weltraumschrottteile liegt inzwischen bei ca. 30.000, die der kleineren bei gut 1 Million, sagt Dr. Vitali Braun vom Weltraumkontrollzentrum in Darmstadt.
Die sind für uns unsichtbar, aber können massiven Schaden anrichten. Das heißt, sie können permanent einschlagen und dann sehen sie einfach, ihr Satellit ist ausgefallen. Was wir übrigens auch gesehen haben 2016 bei einem unserer Satelliten, Sentinel-1A, hat so einen Einschlag in sein Solarpanel erhalten. Da waren wir glücklich, dass der Satellit noch weiter in Betrieb bleiben konnte. Er hat nur 5-10% seiner Leistung verloren, weil wir auf einmal ein 40 cm großes Kraterbild im Solarpanel hatten.
Und die Gefahr nimmt fast täglich zu. Für eine Liste aller Schrottteile in der Erdumlaufbahn bräuchte man heutzutage nicht mehr 20, sondern 15.000 DIN-A4-Seiten.
Und das wird zum Beispiel eine Art der Visualisierung sein, die ich dann in der Ausstellung präsentiere, dass man diese Seite aus dem Buch mit dem Hinweis auf die 20 engzeilig beschriebenen schreibmaschinengetippten Seiten den 15.000 Seiten gegenüberstellt.
Von Luft- und Raumfahrtingenieur Vitali Braun hat Swantje Günzel für ihre forschende Kunst auch einen Plastikbeutel voll mit Schrottteilen, wie sie die Erde umrunden, bekommen. Aus Aluminium, Titanlegierungen und Kohlefasern. Sie stammen von einem Windkanaltest.
Die benutze ich als eine Art Stempel und produziere daraus abstrakte Prints. Wenn man sich das hier zum Beispiel anguckt, diese Art Wabenstruktur, die kann man eben sehr schön wiedergeben und damit ein Bild schaffen, was eine ganz andere Form der Präsentation ist, die man eben eigentlich von solchem Schrott kennt.
Inspiriert von Besuchern bei einem Tag des offenen Ateliers hat sich Swantje Günzel in einer Arbeit auch der Starlink-Satellitenkette gewidmet und hat dafür auf einem Foto eine klassische Illustration des Sterntaler-Märchens nachgestellt.
Eben das Mädchen, was an einem Waldrand steht oder einer Nichtung, sein Kleid hochhält, in den Himmel schaut und eigentlich fallen ihm strahlende Sterne in die Schürze. Ich stehe da, schaue in den Himmel, halte meine Schürze hoch, sehe aber die Kette der Starlink-Satelliten. Und ich wollte einfach einen Bruch herstellen und herausarbeiten, wie stark der Himmel sich eben verändert.
Nach Alvaro Rodriguez-Badell aus Kolumbien in Kooperation mit dem Hessischen Zentrum für Künstliche Intelligenz und Lukas Bano aus Italien, der die Gesellschaft für Schwerionenforschung zur Seite hatte, ist Swantje Günzel jetzt die dritte Auserwählte des Projekts Artists in Science Residence. Und sie passt für Lukas Eisele, dem Vorsitzenden des Vereins Kultur einer Digitalstadt, perfekt dazu.
Also sie recherchiert sehr, sehr intensiv zu ihren Projekten.
Sie spielt sehr viel, das heißt Trial and Error wird sehr viel gemacht. Sie ist medial komplett autonom, also hat kein Medium, auf das sie sich fokussiert.
Und die Vielfalt ihrer kreativen Arbeit zum Thema Weltraumschrott in Kooperation mit dem Weltraumkontrollzentrum ESOC ist ab Freitag im Atelierhaus in Darmstadt zu sehen, bis Ende Oktober.
Kultur einer Digitalstadt. Künstlerische Forschung zu wissenschaftlichen Themen. Raphael Stübig hat mit der Künstlerin Swantje Günzel über ihre Arbeit gesprochen. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie wie immer zum Nachhören auch auf hessenschau.de und in der ARD Audiothek.